Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und es geht heute um Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Und bei uns zu Gast Elisabeth Namiri. Sie ist Fachmediatorin für Wirtschaft und Expertin auf dem Gebiet der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Was sich und hinter diesen Begriffen verbirgt, das erfahren wir jetzt gleich. Hallo, Frau Namiri.
So, guten Tag. Freut mich, dass ich heute hier bin.
Also wir fangen jetzt gleich mal so eine kleine Vorstellungsrunde an, damit die Leute draußen wissen, wer sitzt denn eigentlich bei mir im Studio und gerne auch ausführlich.
Ja, also mein Name ist Elisabeth Namiri. Ich bin Fachmediatorin für Wirtschaft und ich bin im Arbeitsschutz tätig. Ich bin spezialisiert auf die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Was heißt das jetzt konkret? Ich mache Workshops für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und es geht um die großen und kleinen Ärgernisse im Unternehmen.
Was mich jetzt natürlich erstmal interessiert, Ihr Werdegang, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? Vielmehr erstmal die eine Fachfrage, Mediatorin, was ist eigentlich eine Mediatorin?
Also eine Mediatorin ist jemand, der oder die Konflikte löst und klärt. Also ich kläre Konflikte, damit die Beteiligten am Konflikt danach wieder eine Basis haben, um besser zusammenzuarbeiten zum Beispiel.
Mhm. Das ist aber jetzt natürlich nicht nur Talent, sowas, denke ich, muss man auch lernen. Ist denn so Ihr Werdegang? Was haben Sie das immer schon von vornherein studiert? Haben Sie vorher was anderes gemacht? Ich will einfach wissen, wir brauchen jetzt nicht im Kindergarten anfangen, aber so.
Ja, also ich bin auf Umwegen in die Selbstständigkeit gekommen. Ich war sehr, sehr lange angestellt. Ich bin ursprünglich studierte Übersetzerin. Ich war sehr, sehr lange im Vertrieb in ganz unterschiedlichen Branchen, sehr, sehr lange im Maschinenbau. Und ich war 15 Jahre in einer Firma. Diese Firma war dann mehr oder weniger insolvent. Ich habe mir das ein Jahr angeschaut, fand sehr belastend und habe mir dann überlegt, ich bewerbe mich und habe dann zweimal innerhalb von 2 Jahren oder 3 Jahren die Stelle gewechselt, habe festgestellt, die Arbeitsbedingungen haben sich ganz immens geändert. Im Sinne von, sie sind schlechter geworden, der Arbeitsdruck hat zugenommen. Und ich habe dann mich hinbewegt in Richtung Selbstständigkeit. Also einfach auch Fortbildung gemacht, geschaut, was kann ich überhaupt machen. Und bin dann auf die Fachmediation Wirtschaft gestoßen, einfach weil ich eben sehr, sehr lange Erfahrung hatte in Unternehmen in ganz unterschiedlichen Bereichen.
Haben Sie da in den Unternehmen jetzt auch ohne Ausbildung, sondern einfach so schon mediatorische Aufgaben, will ich jetzt nicht sagen, oder irgendwelche Sachen einfach übernommen, weil sie es konnten, weil sie das Gefühl hatten, ich muss das jetzt machen?
Nein, also ich konnte es ja damals nicht. Ich habe aber, gerade weil Sie das ansprechen, ich kann mich erinnern, ich war in einem Unternehmen und eine Mitarbeiterin, die neu dazukam, ihrem neuen Chef gegenüber sehr loyal war. Dieser Chef war aber dann in Ungnade gefallen. Sie hat das gar nicht so mitbekommen und sie wurde dann gemobbt. Also sie wurde da nicht mit dazugeholt, wenn es einen kleinen Umtrunk gab. Und ich bin dann zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, das können wir doch eigentlich nicht machen mit dieser Kollegin, sie derart auszugrenzen. Und wir müssten sie doch dazu holen, versuchen zu integrieren. Aber diese Kollegin hat dann selbst gekündigt, hat sich dann bei mir noch bedankt, also auch für mein Engagement. Mhm.
Vielleicht. Also passt doch irgendwo schon in Ihnen drin. Ich meine,
ja, vielleicht ja auch etwas nicht, schon, ja.
Man macht ja auch nicht unbedingt jeder und sagt, ich setze mich jetzt für die Kollegin ein und sage auch mal dem Chef, also bitte, könnte man doch, also ja, wie sagt man da, Chapeau, also irgendwo war es schon angelegt. Ja, jetzt die Frage, diese Ausbildung, die Sie ja dann gemacht haben, das war doch eine Ausbildung. Zu.
Das war eine Ausbildung.
Ja, wie hat die ausgesehen?
Die war 3 Monate in München an der Mesh Academy und also in Vollzeit auch mit Abschluss, Arbeit und mit Fallgespräch und Analyse. Also es war eine sehr gute Vorbereitung auch für das wirkliche Leben in Unternehmen.
Mhm. Ja, und dann sind Sie in die Unternehmen reingegangen, denke ich jetzt mal, oder? Beziehungsweise?
Ja, also Mediatorin hat ja noch nicht gereicht. Ich habe dann einfach überlegt, was kann ich noch weitermachen, wie kann ich aufstocken, um wirklich auch in der Selbstständigkeit erfolgreich zu sein. Und ich habe dann selbst ein Coaching in Anspruch genommen und bin auf diese Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung gestoßen und fand, das ist genau mein Thema.
Was hat man sich denn unter Gefährdungsbeurteilung, in dem Fall psychischer Belastungen, vorzustellen?
Hintergrund ist der, in den letzten 15, 20 Jahren haben die psychischen Erkrankungen sehr stark zugenommen. Und die Sozialversicherungsträger sind dann an den Gesetzgeber herangetreten. Also die Kosten haben zugenommen. Frühverrentung, lange Fehlzeiten, krankheitsbedingte Fehlzeiten. Und der Gesetzgeber hat reagiert. Also die psychischen Belastungen gab es vorher auch. Aber seit 2014 müssen sie auch, eruiert werden in Unternehmen.
Heißt das, Sie gehen da in die Unternehmen und schauen danach, was jetzt da der Grund ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es sieht so aus, dass ich in Unternehmen gehe. Also jedes Unternehmen ab 1 Mitarbeiter ist gesetzlich verpflichtet, diese Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Manchmal werde ich von Unternehmen gebucht, die schon einen Burnout-Fall hatten, aber nicht unbedingt. Und wenn ich so zurückdenke, vor einigen Jahren, als ich eben begonnen habe mit den Gefährdungsbeurteilungen, es war relativ unbekanntes Terrain. Der Gesetzgeber hat auch relativ freie Hand gelassen. Aber es gibt 2, ich sag mal, Handlungsstränge, denen man folgen sollte. Also was wird untersucht und wie ist der Ablauf?
Also das heißt, der Gesetzgeber gibt also vor, dass die Firmen in welchen Abständen eigentlich...
Das sollte in regelmäßigen Abständen erfolgen. Also ich finde so alle 1,5 bis 2 Jahre ist ein guter Zeitraum.
Ah, ja. Okay, und dann kommen also die Firmen auf Sie zu?
Ich mache zum Teil auch Akquise. Ich bin auch in vielen Netzwerken unterwegs. Und halte Vorträge zu meinem Thema und schaue einfach, dass Unternehmen, Geschäftsführer sich auch bewusst werden über die Folgen von psychischen Belastungen in Unternehmen.
Jetzt wird mir natürlich selbstverständlich ohne Nennung der Firma oder vor allem der Beteiligten, wird mich aber trotzdem mal so ein Fallbeispiel interessieren, was Ihnen da jetzt gerade so einfällt aus der letzten oder ist ja egal. Und sagen, okay, da kann ich jetzt das, was ich jetzt vielleicht theoretisch mache, also ein bisschen transparent machen.
Also ich höre mir immer beide Seiten an. Einmal die Unternehmerseite, dann natürlich auch die Mitarbeiterseite im Workshop. Und es ist einmal ein Geschäftsführer an mich herangetreten und hat gesagt, ich tue mich so schwer, LKW-Fahrer zu finden. Und wenn ich dann einen habe, dann wird dieser neue Mitarbeiter von den älteren Kollegen erstmal auf den Prüfstand gestellt. Also sie lassen ihn auflaufen, sie informieren ihn nicht rechtzeitig über bestimmte Gegebenheiten beim Kunden zum Beispiel. Also sie lassen ihn einfach
auflaufen.
Genau. Und ich habe dann im Workshop das auch thematisiert, habe gesagt, liebe Mitarbeiter, Sie bekommen in einigen Monaten einen neuen Kollegen. Habe ich mir denn diese erste Woche dieses neuen Mitarbeiters vorzustellen? Und die Mitarbeiter haben dann geantwortet, na ja, wir schauen uns den schon an, der wird erstmal auf Herz und Nieren geprüft. Dann habe ich gefragt, so in die Runde, ja, jetzt raten Sie doch mal, wie viel kostet es denn Ihren Chef, wenn er sich einen neuen, also wenn er einen neuen Mitarbeiter sucht? Und dann waren die Schätzungen relativ hoch, also die waren zum, lagen dann bei 7.000, 8.000 Euro, also relativ realistisch, das kommt auch immer auf die Qualifikation selbstverständlich an. Und dann habe ich eben auch gesagt, ja, es kostet den euren Chef Zeit, es kostet ihn Geld, es kostet ihn Nerven, er muss Bewerbungsgespräche führen, er muss Personaldienstleister auch beauftragen. Und dann kommt dieser neue Mitarbeiter und er wird von euch nicht unterstützt. Ja, wie? Ja. Und dann haben diese Mitarbeiter doch ziemlich betroffen geschaut. Und ich habe dann ein paar Monate später wieder die Gelegenheit gehabt, in diese Firma zu gehen und nachzufragen. Und der neue Kollege war gut aufgenommen worden.
Ja, also das heißt, es war letztendlich ein Erfolg, den Leuten ja, sagen wir mal so, die Augen zu öffnen. Ja, hätte ja auch sein können, ich meine, wenn jemand gleich die ersten zwei Wochen, der schmeißt sie unter Umständen gleich wieder hin. Ja, der sagt, bleibe ich nicht.
Das kommt sehr, sehr häufig vor. Also wir haben Fachkräftemangel, das heißt, die Unternehmen müssen sich heute bei den Bewerbern bewerben quasi und präsentieren. Also gerade andersherum wie vielleicht vor 15, 20 Jahren. Und es kommt einfach auch darauf an, dass man dem neuen Kandidaten dann auch den Weg etwas ebnet, gerade zu Beginn.
Dass man also so eine, wie heißt das so schön, zumindest seit Angela Merkel, der Begriff, eine Willkommenskultur dann aufbaut.
Genau, also einen roten Teppich auslegt.
Ja, so es muss jetzt nicht gerade, so muss ja nicht gerade sein, aber das eben.
Im übertragenen Sinne durchaus.
Ich, aber jedenfalls nicht so, dass man den jetzt so auflaufen lässt.
Das ist genau, so eine, ja. Und vor allem, dieser neue Kollege sollte ja auch die anderen unterstützen.
Ja, klar. Und ich meine, letztendlich ist das ja auch für die Firma von Vorteil, weil so ein Kollege ja letztendlich dann draußen in seinem Umfeld ja auch erzählt, wie toll das jetzt eigentlich doch in der Firma ist, wie nett ihn die Kolleginnen und Kollegen aufgenommen haben, ist ja eigentlich für alle ein Vorteil, ne? Wenn man es so sieht.
Genau, das spielt eine ganz, ganz große Rolle, nämlich die Arbeitgeberattraktivität. Und ich stelle immer wieder fest, also wenn Unternehmer jetzt Websites haben, die völlig antiquiert sind, dann sage ich auch, macht eine neue Website, stellt ein schönes Mitarbeitervideo rein, damit einfach die Bewerber sehen, um was für eine Firma es sich handelt. Also man macht heute die Websites für die Mitarbeiter.
Also
nicht für die Kunden.
Echt? Ja. Echt für die Mitarbeiter nicht?
Genau.
Die Kunden. Das ist interessant.
Für die Mitarbeitersuche, ja.
Ja, Frau Namiri, wir haben jetzt ein paar Mal über psychische Belastungen geredet, eventuell über Erkrankungen, schon weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber jedenfalls über psychische Belastungen. Welcher Art sind denn die so?
Also psychische Belastungen, das kann zum Beispiel sein, wenn es Konflikte gibt, die ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sehr stark tangieren. Das kann sein, dass die Arbeitsintensität sehr, sehr hoch ist. Das heißt, man schafft einfach nicht mehr die Arbeit in der geforderten Zeit und Qualität. Das kann sein, wenn Information und Kommunikation auf der Strecke bleiben, also wenn einfach, ich sag mal, nicht effizient gearbeitet werden kann, wenn der Mitarbeiter unzufrieden ist, weil sich immer wieder negative Dinge wiederholen oder wenn die Arbeitsprozesse einfach nicht rund laufen.
Also auch zum Beispiel so Sachen, dass man zu viel draufgesattelt kriegt, dass die Leute, der Chef oder die Mitarbeiter gar nicht merken, dass das jetzt dem anderen oder der anderen überhaupt
genau,
zu viel ist.
Genau darum geht es zum Beispiel, wenn man sich nur noch im Hamsterrad fühlt, also dieser Begriff begegnet mir relativ häufig in den Workshops, wenn man gar nicht mehr, ich sag mal, auch seine eigenen Prozesse optimieren kann, sondern immer nur schaut, dass man so ungefähr alles geregelt kriegt.
Jetzt muss ich aber doch auf diese Workshop-Geschichte kommen, ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ist das nicht für die Leute schwierig, in einem Workshop irgendwo ehrlich zu sein? Weil anders kriegen sie es nicht raus. Oder wie geht denn das?
Also ich biete auch Mitarbeiterbefragung an, habe aber jetzt in Corona-Zeiten komplett Abstand davon genommen, weil ich finde, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich in die Augen schauen wollen, die wollen sich austauschen, die wollen auf Augenhöhe miteinander reden. Und das können sie sehr gut im Workshop. Also meine Workshops finden grundsätzlich ohne Führungskräfte statt.
Ja, okay.
Und ich habe dann einfach auch so ein paar Eingangsfragen. Also ich schaffe es innerhalb von 10 Minuten, dass die Mitarbeiter sprechen. Und ich habe auch festgestellt, liegt eigentlich schon ein paar Jahre zurück, wenn ich kurz erklärt habe, psychische Belastung, was sind das, die Ärgernisse, denen man immer wieder im Berufsalltag begegnet, dann weiß jeder auch wirklich, was gemeint ist. Und ich arbeite dabei sehr ressourcenorientiert. Das heißt, ich frage zuerst, was läuft gut und was lässt sich optimieren. Mm-hmm. Also es wird kein Porzellan zerschlagen.
Ja, ja. Und der Chef oder die Chefin muss draußen bleiben. Ja.
Genau, ja.
Müssen Sie da manchmal sagen, also dass die draußen bleiben sollen, oder machen Sie es freiwillig? Oder?
Nein, ich merke das an. Also schon beim Vorgespräch. Ach so. Das muss ganz klar sein. Ich hatte neulich mal einen netten Fall, da kam ein junger Mann rein in den Workshop und ich sehe die Liste und eine Mitarbeiterin hat mir dann gesagt, Frau Namiri, das ist der Sohn von der Chefin. Ich habe es eben erst erfahren, dass der mit dabei ist. Und dann hat er sich gesetzt und dann haben ihm die Mitarbeiterin rechts und links, so die Kollegin, gesagt, du hör mal, das geht aber jetzt gar nicht, du musst jetzt sofort da raus, wir wollen jetzt offen reden. Und ich habe gesagt, nichts für ungut, sehe ich auch so. Und dann hat er sich kurz geschlossen mit der Chefin, also mit seiner Mutter, und die hat auch gesagt, okay, machen wir. Und hatte gar nicht so die Problematik gesehen, aber die Mitarbeiter haben gesagt, wir wollen offen reden, und die haben dann auch wirklich Tacheles gesprochen.
Ja, ja. Also das heißt, er hat es gar nicht so gemerkt, er war vielleicht jetzt doch von nicht der typische Chef, aber klar,
nein,
war halt trotzdem blöd, man weiß es halt.
Genau, er Mami war der potenzielle Nachfolger in 10 Jahren.
Ja, klar. Ja. Und dann kann man eigentlich nicht so frei miteinander reden. Und die Leute, die sind dann auch, wenn sie Konflikte miteinander haben, dann auch ganz offen?
Ja, also wenn sie Konflikte haben, dann ist das ja nochmal ein anderer Bereich, dann geht's wirklich in die Mediation.
Ach so.
Und das macht man dann auch nicht im Workshop oder in der Gruppe. Das findet dann zwischen den beiden oder zwischen den Beteiligten statt.
Mhm. Mediation, das heißt also, Sie sind in der Mitte, oder wie muss ich das fremdsprachlich?
Ja, ich bin quasi die neutrale Person, die sich den Konflikt anschaut. Ich führe dann also auch Vorgespräche mit den Beteiligten und holen die dann alle auch in einen Mediationsworkshop und habe meinen Ablaufplan, und der so im Hintergrund eben zum Tragen kommt.
Ja. Aber ich kann mir das doch relativ schwierig vorstellen. Ich meine, da gibt es vielleicht auch manchmal hartnäckige Fälle und da brauchen Sie doch selber auch ganz schön Nerven, oder?
Also Mediation ist für alle Beteiligten ein sehr anstrengender Prozess. Aber am Schluss ist es dann ein ganz tolles Gefühl, wenn dann so dieser Knackpunkt erreicht ist. Also plötzlich kippt das Ganze und die Beteiligten öffnen sich. Es erzeugt dann so eine Art Gänsehaut-Feeling. Es merken auch alle Beteiligten dann im Raum. Also ich habe schon Mediation geleitet. Da waren dann 4, 5 Personen beteiligt in unterschiedlichen Konstellationen. Und wenn dann zum Beispiel das in Anführungszeichen das Opfer oder derjenige, der angegangen wurde von dem Kollegen, dann sagt, ja, ich weiß ja, du meinst es gar nicht so. Ja, wir kennen uns doch eigentlich schon so lange. Wie konnte sowas überhaupt passieren? Und dann merke ich, dann gehen beide einen Schritt aufeinander zu und dann löst sich die Sache auch auf.
Das heißt also, wenn ich jetzt mal auf Sie beziehe, eine wahnsinnig anstrengende Sache, aber hinterher, da gehen Sie mit einem breiten Grinsen raus oder sagen wir total euphorisch. Ha, ich hab's wieder hingekriegt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich stelle auch fest bei den Beteiligten dann, also man hört richtig, wie der Stein vom Herzen fällt.
Ja, jetzt bin ich vorhin ein bisschen abgeschweift in Richtung Mediation, Workshop. Und die Ausgangsfrage nach den psychischen Belastungen, die haben wir jetzt noch gar nicht so wirklich behandelt. Das heißt also, welche psychischen Belastungen kommen Ihnen da so unter?
Ja, also man denkt zuallererst an Burnout natürlich. Das ist so das Schlimmste aller Fälle. Also dieses komplette Ausgebranntsein, die totale Erschöpfung. Und als ich angestellt war, habe ich mal erlebt, ich kam Montag früh ins Büro und um 8 Uhr saß eine Kollegin weinend am Schreibtisch. Also die war dermaßen überlastet, hat Krankheitsvertretung gemacht, zusätzlich zu ihrer eigenen 45 bis 50 Stunden Woche, und die konnte einfach nicht mehr. Und das ist natürlich das eine Extrem. Aber es gibt natürlich auch, ich sag mal, die unterschwelligen Erkrankungen, die sich dann äußern in Magenproblemen, Herzerkrankungen. Man weiß mittlerweile, dass auch Diabetes durch psychische Belastung entstehen kann, und natürlich die Rückenerkrankungen. Und die Krankenkassen geben ja alljährlich einen Report raus, und da stehen dann die psychischen Belastungen oftmals an erster oder zweiter Stelle vor oder nach den Rücken- und Muskelerkrankungen.
Ja, das heißt, also wenn ich jetzt Sie richtig verstehe, aus Ihrer Erfahrung haben manchmal oder vielleicht sogar öfters diese Rückenprobleme auch was mit der psychischen Belastung zu tun. Man sagt ja, man hat was im Kreuz oder irgendwie so.
Ja, das auf jeden Fall. Und was ich immer wieder in meinen Workshops feststelle, Schlafprobleme sind ganz präsent.
Dass einem die ganze Zeit das Problem durch den Kopf geht,
ja, dass man dreht. Dass man das Gedankenkarussell gar nicht abstellen kann. Dann gebe ich also auch Tipps, die man dann anwenden kann.
Das heißt also, die Person oder der dreht also sozusagen mental nachts auch am Hamsterrad. So,
ja, das heißt, der kommt überhaupt nicht mehr runter und ist unter Umständen so in seiner Arbeit drin, dass er sich gar nicht mehr erholen kann.
Was geben Sie dann für Tipps? Klar, hängt von der Person ab, logisch, aber
Änderungen oder der Arbeitsbedingungen, kann man vielleicht die Arbeit anders verteilen. Manchmal fehlen Fortbildungen, also jemand hat Probleme, die Arbeit zu bewältigen, weil ihm vielleicht noch ein Baustein fehlt, also qualifikationsmäßig. Und also es ist nicht damit abgetan, dass man jetzt sagt, hier machen Sie die Atemübung und dann schlafen Sie gut ein und alles ist gut. Ja, also man muss wirklich auch, genau, das wäre die einfachste Lösung mit Sicherheit, aber so funktioniert es meistens nicht. Also man muss dann einfach auch im Betrieb was ändern.
Ja, Sie haben auch gesagt, das führt dann so wirklich Erkrankungen, also das heißt Burnout und dann diese Rückengeschichten. Was ist denn da sonst noch dabei? Also Sie haben auch gesagt, Diabetes. Das kann ich mir jetzt ganz schwer vorstellen.
Also,
wie hängt das mit der Belastung zusammen?
Also ich bin jetzt keine Medizinerin, ich kann das jetzt gar nicht weiter ausführen. Aber etwas, was ich in den letzten Jahren, also auch seit Corona verstärkt feststelle, sind Suchterkrankungen oder die Neigung zur Sucht. Mhm. Und ich werde zum Teil auch von Unternehmen angesprochen, dass man vermutet, dass der eine oder andere Mitarbeiter vielleicht ein Alkoholproblem hat oder auch Drogen nimmt, dass ich dem auch mal auf den Zahn fühle. Also ich führe dann durchaus auch die sogenannten prekären Gespräche.
Klar, kann man sich natürlich vorstellen. Ich meine, wenn man Alkoholprobleme hat, dann tut natürlich so Online-Arbeit das jetzt eher fördern. Da ist ja gar keine Kontrolle da. Da kann ich ja, sagen wir mal, neben dem Bildschirm meinen Schnaps haben. Also jetzt mal übertrieben gesagt.
Ja, deswegen steht auch auf der Liste, die man abarbeiten sollte, stehen auch die neuen Arbeitsformen, also Homeoffice zum Beispiel, was ja bei manchen Menschen durchaus auch zur Vereinsamung führt und zur Isolierung, oder dass sie gar keine Alltagsstruktur mehr haben und dann so abgleiten, also ein ungutes Verhalten.
Das heißt also, die ganzen Corona-Zeiten, die haben sich auf Ihre Arbeit beziehungsweise auf Ihre, sage jetzt mal, Kundschaft doch massiv ausgewirkt.
Ja, ich denke, dass das Bewusstsein gestiegen ist, dass sich heute Unternehmer, Unternehmerinnen, Geschäftsführer viel stärker bewusst sind, dass es mit den psychischen Belastungen wirklich was auf sich hat.
Ist es für die Leute eigentlich einfacher dann oder ja wieder im Büro zu sein oder sind die doch lieber im Homeoffice?
Das hängt wirklich vom Typ Mensch ab. Mhm. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Also es gibt sicherlich die gut strukturierten Homeoffice-Leute.
Ja, nee, ich frage halt deshalb, weil ich habe halt manchmal so Klasse erlebt. Die haben dann mir irgendwann gesagt, oh, wir sind so froh, dass wir wieder da sind. Am Anfang fand man das so super cool und dann ist uns nur noch auf den Geist gegangen. Also das heißt, die meisten Leute wollen, also zumindest aus meinem Umfeld, wollen dann doch wieder zusammen sein.
Ja, also ich denke auch, dass das ganz wichtig ist, dass man mal sich im Flur begegnet, mal ein paar Worte wechseln kann. Und diese ganzen digitalen Tools, die eingeführt wurden, so die gemeinsame digitale Mittagspause, also so richtig glaube ich da nicht dran. Ich denke, die Mitarbeiter wollen sich einfach auch sehen und vor Ort sprechen.
Ja.
Also Präsenztage sind ganz, ganz wichtig, auch wenn man Homeoffice hat.
Ja, das denke ich auch. Ja, Sie haben ja vor der Musik so ein bisschen erzählt oder angedeutet, dass Sie auch Einzelfälle zu betreuen haben, also dass zum Beispiel jemand ein Alkoholproblem oder ein Drogenproblem hat. Wie sieht's da aus? Wie gehen Sie da vor?
Also diese Gespräche führe ich dann natürlich vertraulich. Ich spreche ab, was ich dann auch dem Arbeitgeber sagen darf und ob überhaupt. Ich gebe Hinweise zu Hilfsorganisationen. Also ich bin auch gut vernetzt mit den Suchtfachambulanzen oder mit den psychosozialen Diensten, die es zum Beispiel im Landkreis gibt. Oder verweise auch an Selbsthilfegruppen natürlich. Und ich habe einer meiner ersten Fälle, das war ein Disponent, der zwischen den Fronten zerrieben wurde. Also er war sehr, sehr unter Hochdruck, sehr unter Stress. Mhm. Und ich habe dann dem Arbeitgeber gesagt, also dieser Mitarbeiter braucht unbedingt einen anderen Arbeitsplatz, sonst wird das nie funktionieren. Und dieser Arbeitgeber hat dann auch tatsächlich sehr, sehr schnell reagiert. Er hat dann aus einer anderen Firma noch einen Mitarbeiter abgezogen, der hat die Disposition übernommen. Und dieser Mitarbeiter, der so belastet war, hat ein völlig neues Aufgabengebiet bekommen, in dem er eben so in seinem Rhythmus arbeiten konnte. Es war sehr anspruchsvoll, aber er hat's gepackt. Und nach 3 Monaten hat mir der Arbeitgeber gesagt, also der Unternehmer, der Mitarbeiter hat sich gefangen. Und als ich den Mitarbeiter dann 3 weitere Monate später gesehen habe, hat er mich angestrahlt und hat gesagt, wunderbar. Und hat mir erzählt, wie die neue Arbeit abläuft, was für tolle Kontakte er da hat und wie er das eben angeht. Also es hat sich in Wohlgefallen aufgelöst.
Ja, aber Sie mussten dem doch wahrscheinlich erstmal das Eis brechen. Ich meine, das ist ja nicht so einfach, da jetzt zu sagen, also ja, stimmt, ich habe ein Alkoholproblem. Und
Also ich gehe dann so vor, dass ich sage, hier, Ihr Arbeitgeber hat mich beauftragt. Es wird vermutet, dass Sie ein Alkoholproblem haben oder ein Drogenproblem. Sie brauchen dazu jetzt nicht unmittelbar Stellung zu nehmen. Sie können aber, wenn Sie möchten. Und ich habe das bisher in jedem Fall erlebt, dass die Mitarbeiter sich geöffnet haben, gesagt haben, ja, haben wir, aber ich versuche es in den Griff zu bekommen. Und ich sage dann einfach auch, Sie müssen sich Hilfe holen. Ich frage dann auch nach, haben Sie jemanden, mit dem Sie über unser Gespräch jetzt auch noch sprechen können, wenn Sie dann zu Hause sind? Das ist auch ganz wichtig, dass man nicht einen Mitarbeiter dann am Freitagnachmittag ins Wochenende entlässt und er hat dieses Gespräch gar nicht verarbeiten können.
Kommen eigentlich manchmal Mitarbeiter und Mitarbeiter auf Sie zu? Also jetzt in dem Fall, was Sie mir gerade geschildert haben, ist ja der Chef, die Chefin gekommen, hat gesagt, ja, also bei dem wäre jetzt mal ein Gespräch nötig. Geht es auch mal andersrum, dass die selber kommen?
Also weil sie selbst ein Problem haben?
Ja, dass die wissen, okay, sie sind
also
im Haus.
Ich in einem Unternehmen bin, dann wäre sowas denkbar. Also ich biete auch Einzelgespräche an. Ich habe es gelegentlich auch, dass Mitarbeiter mich ansprechen von Firmen, in denen ich eben nicht tätig bin. Den höre ich dann auch zu, gebe auch Hilfestellung. Aber es wird dann wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn die Arbeitsbedingungen vielleicht wirklich sehr, sehr schlecht sind, wenn keine Bereitschaft von Chefseite besteht, da was zu ändern.
Das heißt also, Ihre Arbeit ist dann von Erfolg gekrönt, also sage ich jetzt mal erstens, wenn der Mitarbeiter, ich bleibe jetzt mal beim Männlichen, sich öffnet und B, wenn man dann die Ursachen rausfindet und der Chef dann auch tatsächlich bereit ist zu sehen, ja, es liegt daran und man könnte doch, geben Sie dem Chef da vielleicht auch Ratschläge?
Ja, also es läuft dann im Prinzip im Nachgespräch auf eine unternehmerische Beratung hinaus. Und im Workshop schauen wir ja schon, dass ich gemeinsam mit den Mitarbeitern Lösungskonzepte erarbeite. Also es ist nicht so, dass ich dem Chef dann was hinknalle, hier ist der Maßnahmenplan, machen Sie mal, sondern dass ich sage hier, also es finden sich oftmals schon sehr gute Lösung im Workshop.
Ja klar, ich meine, Sie kennen ja wahrscheinlich so die Organisationsstruktur in den Firmen nicht so genau, oder? Aber ein bisschen müssen Sie doch kennen.
Ich lasse mir das im Vorfeld erklären. Oftmals bekomme ich ein Organigramm. Dadurch, dass ich selbst sehr lange in verschiedenen Unternehmen angestellt war, habe ich auch schon eine gewisse Vorstellung. Also ich weiß, welche Bereiche grundsätzlich stark belastet sind. Das ist sehr häufig eben die Verwaltung, der Vertrieb. Und dann kann ich da auch ansetzen.
Und Ihre Gespräche mit dem Chef, ja, ich denke im Idealfall, dass der selber draufkommt, dass Sie ihm sozusagen Hilfestellung geben, dass er selber auf die Idee kommt, genau die oder jene Maßnahme zu machen.
Es gibt dann nach dem Workshop einen Maßnahmenplan, den ich erarbeite anhand der Flipchartblätter. Und das ist dann unsere Arbeitsgrundlage für das Nachgespräch. So, mir fällt gerade noch eine sehr nette Geschichte ein. Ich hatte im Juni erstmalig einen Azubi-Workshop und zwar bei einem langjährigen Kunden. Und dieses Event fand draußen statt. Der Chef ging ab und zu mal dran vorbei, hat mir dann gesagt, ja, nicht um zu lauschen, aber er wollte einfach so ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt. Ja, und die Azubis, die kamen aus dem Bereich Technik und aus dem kaufmännischen Bereich. Die haben völlig unterschiedlich getickt. Der eine Azubi aus dem technischen Bereich, der kam aus einer Unternehmerfamilie, der hat also gebrütet über den Fragen und plötzlich kam punktgenau die Antwort. Und die kaufmännischen Azubis, die waren dann so ein bisschen verspielt, die haben dann sich angepflaumt, dann haben sie mir irgendwas gesagt, dann sind sie abgeschweift und ich habe die aber machen lassen. Und plötzlich kam ein ganz toller Vorschlag. Und ich fand es wirklich kurios und habe gedacht, in dem Augenblick, wo ich gesteuert hätte und eingegriffen und bitte bleiben Sie jetzt beim Thema oder so, dann hätte ich denen so den Wind aus den Segeln genommen. Also es musste ablaufen, wie es eben abgelaufen ist. Und der Chef war dann ganz überrascht, was für ein Input er bekommen hat. Das waren Themen, die sind vielleicht auch vorgegriffen technisch. Vielleicht kann er das erst in 5 oder 10 Jahren umsetzen. Aber es waren einfach insgesamt ganz, ganz tolle Vorschläge.
Aber sowas fällt mir auf. Sorry, jetzt habe ich mein Mikro nicht an. Hab's aber noch gemerkt, das ist der Vorteil, wenn man Kopfhörer auf hat. Das, denke ich, das ist doch auch ein Stück weit sicher wahnsinnige Erfahrung, eben auch mal den Mut zu haben, es lasse ich laufen.
Das auf jeden Fall. Und ich habe einem anderen Kunden empfohlen, dass er sich als Geschäftsführer regelmäßig mit seinen Azubis zusammensetzt. Wir haben dann mal vereinbart, so alle 3 Monate. Und diese Azubis geben ihm dann einfach Input, was er sonst nicht kriegen würde. Mhm. Also Azubi-Mentoring.
Azubi-Mentoring.
Für den Geschäftsführer.
für den Geschäftsführer, okay. Der braucht es dann.
Genau.
Gut. Eine Frage ist mir jetzt auch gerade noch eingefallen. Wir haben ja vorher so ein bisschen über Corona, über den, ja, wie unser lieber Herr Bundeskanzler sagt, die Zeitenwende, gell, so sagt, heißt doch die Zeitenwende. Was hat sich in den letzten Jahren geändert? Ist es schlimmer geworden, Anführungsstrich, haben Sie mehr Aufträge?
Ja, also ich kriege Aufträge jetzt wirklich verstärkt über Empfehlungen, also von Kunden, die eben sagen, hier, das hat wirklich was gebracht. das ist natürlich eine gute Sache, ja. Und ich finde insgesamt, Chefs sind sich bewusst, dass ihre Mitarbeiter, also Menschen sind ein Gesamtkunstwerk. Das Private, das Geschäftliche lässt sich auch nicht immer so trennen. Und dass man einfach auch für die Mitarbeiter was tun muss. Also für die Mitarbeiterzufriedenheit, für die Mitarbeiterbindung. Und um jetzt das dritte Schlagwort zu benutzen, für die Arbeitgeberattraktivität.
Ja gut, das ist natürlich eine ganz gute Sache. Ja, wenn jetzt jemand sagt, also jetzt zwei Fragen, das ist jetzt zweigeteilt, wenn jetzt jemand sagt, oh, das finde ich eine tolle Sache, was die Frau Namiri da macht. Und ich möchte das auch machen. Wohin soll die Person sich dann wenden? Sie haben vorher von irgendeiner Schule geredet. Wie gesagt, man hat es ja nicht im Blut. Was heißt im Blut vielleicht schon, aber man muss ja trotzdem eine Professionalität aufbauen.
Ja, also wenn man mich kontaktieren will, dann kann man das gerne machen, indem man Elisabeth Namiri eingibt. Da findet man mich dann über Google oder über AES, also Anton Emil Siegfried Namiri.
Ja, aber meine Frage war jetzt, das ist die eine Sache, wenn jemand also Sie sozusagen buchen will, dann ist es eben Elisabeth Namiri oder AES Namiri einzugeben. Die andere Frage war aber, wenn jemand sowas auch machen möchte, Sie haben ja was von der Ausbildung erzählt, wie, so rum habe ich es gemeint.
Ah, ja.
Manchmal, es liegt aber manchmal an meiner Fragetechnik, ja. Da muss ich immer noch dran arbeiten.
Also ich habe, genau, man kann Ausbildung, Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung eingeben. Also der TÜV bietet zum Beispiel, die TÜV-Akademie bietet diese Schulungen an. Da kriegt man so einen Rundum-Überblick. Die IHKs bieten diese Ausbildung auch an, meines Wissens. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und für die Mediation eben auch einfach über Google eingeben.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, sowas wie ein Praktikum zu machen? Weil in vielen Berufen ist es ja so. Oder ist das jetzt eher nicht so?
Diese Gefährdungsbeurteilung? Ja. Nein, das kann man nicht über ein Praktikum machen. Also man braucht eine ganz fundierte...
ich meinte jetzt, dass jemand dabei ist. Natürlich nicht, dass er ein Praktikum, nur über ein Praktikum, aber dass halt jemand sagt, okay, ich möchte mal reingucken, wie es geht. Aber das eher nicht.
Nein, das ist...
Ja, weil es so nicht persönlich ist.
Ja, das ist sehr, fällt dann manchmal, natürlich unter Datenschutz auch.
Ja. Aber ich frage halt deshalb, weil manchmal bei den jungen Leuten, da heißt es ja immer Praktikum, Fragezeichen.
Nein.
Halt so die Hörerschaft zu haben. Ja, also eher nicht.
Klar. Nein, die Mitarbeiter würden ja dann auch vielleicht nicht so offen sprechen wollen. Also das würde ich nicht machen. Ich bräuchte das Einverständnis aller.
So gesehen eine Frage, ja. Gut. Was wollen Sie noch loswerden?
Ja, also ich würde sagen, vergessen haben Sie wahrscheinlich gar nichts. Man kann stundenlang allerdings über dieses Thema sprechen. Einen Satz würde ich gerne noch anbringen. Und zwar ist der von Aristoteles, den habe ich letzte Woche in der Zeitung gelesen. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Und genau darum geht es, dass wir die Segel im Betrieb anders setzen. Ob das Handwerk ist oder Industrie, ob das eine Organisation ist. Und zwar ist es wichtig, nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit, sondern auch die Chef- und die Chefinnenzufriedenheit. Also es geht letztendlich nur gemeinsam.
Ja, das war jetzt ein wirklich schöner Satz, den muss ich mir merken, beziehungsweise nachher aufschreiben, den kann man ja sehr oft gebrauchen. Ja, Frau Namiri, ich danke Ihnen dann ganz herzlich, dass Sie da waren. Ich denke, es war hoffentlich auch für Sie entspannend, interessant und das war die Plattform. Ich sage tschüss.
So, vielen Dank auch von meiner Seite.
Mein Name ist Rudi Arnold, macht's gut, bye bye.
Das war die Plattform am Sonntag. Eine ausgewählte Sendung der letzten 14 Tage in der Wiederholung. Alle Infos und Plattformen zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.